BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Es hat in den 60er Jahren angefangen. Das muss man sagen, das ist also wirklich ein Jahrhundertprojekt, was da geplant wird in verschiedenster Hinsicht. Fluch deswegen, weil tatsächlich man Stuttgart 21 immer priorisiert hat. Aber wenn wir eine Lehre draus ziehen würden, aus dem, dann müsste man sich mal angucken, was ist eigentlich alles schiefgelaufen. Eines, was schiefgelaufen ist, das ist, dass es kein lernendes System ist.
Schiefgelaufen ist so einiges beim Ausbau der Rheintalbahn. Die rund 200 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Basel soll ausgebaut werden. Denn die Strecke ist völlig überlastet. 4 statt 2 Gleise sollen es mal werden. Aber es dauert. Das Projekt läuft seit Jahrzehnten. Und ob die Bauarbeiten wirklich 2041 abgeschlossen sind, wie es der aktuelle Plan vorsieht, steht in den Sternen. Immer wieder haben sich auch Bürgerproteste gegen die Pläne der Bahn formiert. Aber sind die wirklich schuld daran, dass es so lange dauert? Nein, sagt mein Kollege Franz Schmieder. Seit 40 Jahren beschäftigt er sich mit dem Ausbau der Rheintalbahn, mehr als 30 Jahre davon als Redakteur der Badischen Zeitung. In dieser Folge erzählt mir Franz, warum er die Planung der Bahn für verkorkst hält, und zwar von Anfang an. Wir sprechen über die Rolle des Güterverkehrs und über die Kosten. Warum ist Stuttgart 21 für die Rheintalbahn Fluch und Segen zugleich? Ist es wirklich sinnvoll, dass die ICEs 250 Stundenkilometer fahren können? Und was bedeutet es für die Gemeinden zwischen Kenzingen und Friesenheim, dass sie ab 2036 5 Jahre lang ohne Bahnhof auskommen sollen? Mein Name ist Dora Schölz, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Ja, die Rheintalbahn soll ausgebaut werden. Das ist ein Thema, das die Region Südbaden und eben auch dich als Journalist ja seit Jahrzehnten beschäftigt. Was vielen Menschen da sicherlich sehr präsent ist, sind die Proteste von den AnwohnerInnen. Kannst du mal nachzeichnen, erklären, was genau eigentlich die Argumente sind von den AnwohnerInnen, von den Gemeinden, die da protestieren? Also wofür oder wogegen sind die denn eigentlich?
Ja, die Anwohnerproteste haben tatsächlich die Planung verändert, verzögert, beeinflusst. Aber ich würde ganz gerne mal gegen diese Legende anargumentieren, die da heißt, es sind die Anwohnerproteste, die diesen Bahnausbau verzögern, verhindern, behindern. Und würde einfach mal sagen, es ist in erster Linie eine von Anfang an vermurkste Planung gewesen. Und die ist es eigentlich bis heute. Sie ist inkonsistent, sie hat eigentlich kein klares Ziel. Eigentlich hat sie sich in weiten Teilen auch überholt, die Planung, durch diese lange Dauer. Mhm. Ich will einfach nur ein kleines Beispiel nennen. Der Katzenbergtunnel, der ja seit 2012 in Betrieb ist, ist keine Erfindung der Bahn. Dieser Katzenbergtunnel ist eine Planung, die aus der Region kam, von einem Kreisrat aus Lörrach, der Bauingenieur ist und der gesagt hat, lasst uns doch dort diesen Tunnel bauen. Das ist die beste aller Lösungen. Und der damalige Chefplaner, Professor Kritjan von der Bahn, hat gesagt, stimmt, ist eine tolle Idee, das machen wir. Dann hat man angefangen, diesen Tunnel zu planen. Es war alles wunderbar. Und dann war kein Geld mehr da, weil die Deutsche Bahn alles in den Anfang der 90er Jahre in den Aufbau Ost gesteckt hat. Dann hat man sozusagen gesagt, im Südwesten ist ja auch noch was und hat festgestellt, man kann diese ganze Planung in die Tonne treten, weil unterdessen die Vorschriften für die Tunnelbauten sich verändert haben. Man darf keine einröhrigen Tunnel mehr bauen, es darf kein Begegnungsverkehr mehr sein. Hat eine komplette Neuplanung des Tunnels nach sich gezogen und dann war zwischendurch, hat man angefangen zu bauen und dann hat es wieder einen Baustopp gegeben, weil kein Geld da war. Dieses Tunnelprojekt hat 25 Jahre gedauert, nicht weil die Anwohner dagegen waren, sondern weil einfach die Planung in sich nicht konsistent war. Diese Legende, dass die Menschen in der Region gegen den Ausbau sind und das verhindern, die stimmt so einfach nicht. Sie wollen einfach eine bessere Planung und damit haben sie auch recht.
Mhm. Anders sieht das die Bahn. Auch wenn große Projekte immer viele Jahre dauern, sagt Philipp Langefeld. Er leitet bei der Bahn das Projekt zum Ausbau der Rheintalbahn. Dort seien auch die Bürgerproteste entscheidend, sagt er.
Die Planung und der Bau von großen Infrastrukturprojekten braucht aufgrund der technisch anspruchsvollen Planung, den aufwendigen Genehmigungsprozessen und den großen Baumaßnahmen in Deutschland in der Regel mindestens 25 bis 30 Jahre. Beim Projekt Karlsruhe-Basel dauert es wegen der umfangreichen Bürgerproteste sogar noch länger. Da gab es umfangreiche Diskussionen zur Trassenlage und Entscheidungen zu neuen Streckenführungen sowie zu Tunnelbauwerken. Das Ganze hat zu einer Umplanung von ca. 50% der Strecke geführt und hat damit in Summe die Realisierungsdauer um mehr als 10 Jahre verlängert.
Grundsätzlich, dass die Rheintalbahn ausgebaut werden soll, dass es mehr Gleise geben soll, das steht gar nicht zur Debatte.
Also mein Eindruck ist es nicht, dass es stellt wirklich niemand zur Diskussion, sondern es ist nur, geht nur um die Art und Weise, wie das ausgebaut werden soll. Die Deutsche Bahn hat ursprünglich in der Planung immer gesagt, wir bauen da eine Schnellfahrstrecke. Eigentlich gebraucht haben sie aber eine Güterstrecke. Mhm. Eine Schnellfahrstrecke baue ich in bebauten Gebieten, weil ich will mit dem Zug in die Städte reinfahren. Mhm. Das ist der große Vorteil der Bahn. Eine Güterstrecke halte ich tunlichst aus bebauten Gebieten raus, weil sie laut sind, weil sie auch keine Haltepunkte brauchen, nicht zu viel, sondern weil sie durchfahren können, weil sie viel in der Nacht fahren. Das heißt, ich muss mich irgendwann mal entscheiden, will ich eine Güterstrecke bauen oder will ich eine Schnellfahrstrecke bauen? Und da hat die Bahn einfach nie wirklich gesagt, was sie will. Vielleicht auch, weil es sich leichter kommunizieren lässt, zu sagen, wir bauen eine Personenverkehrsstrecke, als wenn man sagt, wir bauen eine Güterstrecke, wo die Leute sagen, wir haben den Lärm, aber was haben wir sonst davon? Nur irgendwann mal hat sich das in den Köpfen der Planer festgesetzt, wir bauen eine Personenstrecke und da sind sie in die bebauten Gebiete gegangen. Und es ist einfach der verkehrte Ansatz meines Erachtens.
Vielleicht springen wir mal ganz an den Anfang zurück, weil eben wir haben ja gesagt, das Thema gibt es schon länger, begleitet uns schon länger. Und du hast auch gesagt, es gibt eigentlich kein klares Ziel. Aber am Anfang stand ja schon ein klares Ziel, nämlich man will mehr Bahnverkehr, man will mehr auf die Schiene. Das ist ja schon eigentlich ein klares Ziel, oder nicht?
Das ist richtig, das war auch tatsächlich das Ziel. Aber wenn man sich das anguckt, wie das hat in den 60er Jahren angefangen. Das muss man sagen, das ist also wirklich ein Jahrhundertprojekt, was da geplant wird in verschiedenster Hinsicht. Und wenn man sich das mal anguckt, die Begründung, die es damals gegeben hat, dann war eben genau das, man will eine Schnellfahrstrecke bauen. Man hat eigentlich nicht wirklich mit dem ganz großen Zuwachs beim Güterverkehr gerechnet. Nicht in dem Maße, in dem er jetzt eingetreten ist.
Natürlich habe ich auch Bahnprojektleiter Philipp Langefeld gefragt, was denn eigentlich das Ziel des Ausbaus ist. Seine Antwort?
Die Rheintalbahn wird derzeit stark genutzt und hat keine Kapazitäten mehr frei für weitere Züge. Insbesondere im Güterverkehr wollen und sollen aber weitere Züge auf der Rheintalbahn fahren, um Güter nicht auf der Straße von den Seehäfen nach Deutschland und Mittel- und Südeuropa zu bringen. Aber auch im Nahverkehr und im Fernverkehr sollen weitere Züge fahren. Im Fernverkehr sogar mit höheren Geschwindigkeiten, um die Reisezeit von Karlsruhe nach Basel um ca. 30 Minuten zu reduzieren. Für diese Projektziele wird die Strecke von 2 auf 4 Gleisen ausgebaut und die Geschwindigkeit von 160 auf 250 km/h pro Stunde erhöht. Mit dem aktuellen Projektfortschritt können wir zufrieden sein. Ein Drittel der Strecke ist fertig, 20% sind im Bau und bis Mitte, Ende dieses Jahrzehnts fertig.
Ein großes Problem ist, dass der Güterverkehr deutlich stärker zugenommen hat, als man das anfangs erwartet hatte, erklärt mir mein Kollege Franz Schmieder.
Es gibt den EU-Binnenmarkt seit 1993. Es gibt seit 2016 die neue Alpentransversale durch die Schweiz, schon vorher den Lütschbergtunnel mit rollender Landstraße und. Das heißt, es gibt eine klare Priorisierung. Dann hat der Güterverkehr zugenommen und zwar so, dass die Strecke überlastet war. Und man hat gesagt, man braucht zusätzliche Kapazitäten. Man hat aber nie wirklich sich Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich, wenn dieser Binnenmarkt eintritt für die Perspektive des Güterverkehrs. Da muss man vielleicht tatsächlich geografisch mal ein klein bisschen noch weiterdenken. Die Europäische Union hat diese Strecke Rotterdam-Genua zu der wichtigsten Achse erklärt. Die Niederlande haben diese Betuwe-Linie ausgebaut von Rotterdam zur deutschen Grenze. Die Schweiz hat ausgebaut Basel-Domodossola und Basel-Chiasso. Und jetzt ist klar, der Güterverkehr rollt hier durch. Ausgelegt ist die Strecke Stand heute auf 110 Züge pro Tag und Richtung.
Und das umfasst sowohl die Güterzüge als auch die
Personen. Komplett. Jetzt hat man dann mit Computertechnik, mit neuen Signalanlagen und so weiter, das auf 130 als Standard, kriegt man immer noch den einen oder anderen Zug dazwischen. Also das wären dann 220 bis 260 war so das Maximum. Wir sind aber heute schon bei 320, 330 Zügen pro Tag. Mhm. Und die Prognose heißt laut Bundesverkehrswegeplan 380 Züge. Und vor wenigen Jahren hat der deutsche Verkehrsminister mit der Schweiz ausgemacht, wir gehen bis auf 425 Züge als Kapazität. Das heißt, es ist ganz klar, man braucht ein drittes, viertes Gleis, sonst wird es nicht gehen.
Das heißt, eigentlich ist ein Kernproblem, dass sozusagen an beiden Enden der Strecke schon der Ausbau fertig ist und dass der Verkehr eigentlich schon da wäre, aber dass man hier nicht hinterherkommt.
Das ist das Kernproblem und das muss man auch sagen, das verärgert zum Beispiel sehr, sehr die Schweiz. Die Schweiz hat unterdessen angefangen, mit Frankreich zu verhandeln, ob man eigentlich nicht eine Strecke von den Nordseehäfen linksrheinisch durch Frankreich Richtung Schweiz und Italien führen kann, weil sie einfach nicht mehr richtig sicher sind, dass die Deutschen dem nachkommen, was sie 1996, das ist wirklich, das ist ein Vierteljahrhundert her, 1996 vertraglich zugesichert haben, dass sie dann, wenn die Schweiz mit dem Gotthardtunnel fertig ist, die Zulaufstrecke auch gebaut haben.
Ein Beispiel für die aus seiner Sicht vermurkste Planung sieht Franz in Offenburg.
Der nächste Unsinn, der dabei rauskommt, ist im Grunde genommen der Offenburger Tunnel. Wenn man eine Güterstrecke baut, dann muss ich die nicht unter die Erde legen. Ich kann einfach, wenn ich weiter im Norden rausfahre an die Autobahn und außerhalb von Offenburg an der Autobahn langfahre und dann bin ich schon an der Autobahn, an die ich ja südlich von Offenburg sowieso gehe. Warum muss ich da in den Tunnel rein? Weil man gesagt hat, ja, da muss aber auch der ICE vielleicht. Und Offenburg hat gesagt, ja, dann wollen wir sie aber auch nicht an der Autobahn haben. Man erinnert sich an diesen Aussage von Hartmut Meder und dem damaligen Bahnchef, der gesagt hat, wir können nicht an jeder Milchkanne halten. Und in Offenburg im Rathaus bei der dortigen Oberbürgermeisterin schellten alle Alarmglocken, weil sie gesagt hat, die wollen die Strecke an die Autobahn verlegen, um Offenburg nicht mehr anfahren zu müssen. Und dann hat man gesagt, okay, da es nicht durch die Stadt kann und wir es nicht an der Autobahn wollen, machen wir einen Tunnel. Was soll dieser Tunnel, der einen Haufen Geld kostet, unter Offenburg durch, wenn er nur für den Güterverkehr genutzt wird? Warum nicht außenrum und dann wirklich mit den ICE in den Ortschaft rein und dort, wo Lärmschutz wirklich wichtig ist, einen guten Lärmschutz machen?
Also du würdest sagen, die Argumente der AnwohnerInnen der Gemeinden sind absolut berechtigt, weil einfach die Planung so schlecht war, ist von Anfang an.
So ist es.
Der Teilabschnitt, der jetzt als letztes gebaut werden soll, ist der zwischen Appenweier und Kenzingen. Und da ist tatsächlich nach aktuellem Planungsstand so, dass einige Gemeinden, Friesenheim, Lahr, Orschweier, Ringsheim, Herbolzheim und Kenzingen, die sollen 5 Jahre lang ohne Bahnhof sein. Also die ICEs und die Güterzüge sollen außenrum geführt werden und die Orte selber sollen dann nur noch mit Schienenersatzverkehr angefahren werden, 5 Jahre lang. Die Bahn argumentiert so, dass man dadurch insgesamt schneller und günstiger planen kann. Aber wenn man sich das mal überlegt für die AnwohnerInnen, 5 Jahre lang ohne Bahnhof, das ist doch also der Wahnsinn.
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Und zwar deswegen, weil ich täglich mitkriege, was in Weil am Rhein passiert. Diese Baustelle ist seit 2011, wird dort gebaut. Das ist ein ganz kurzer Streckenabschnitt. Aber dadurch, dass dort 300 Züge am Tag durchfahren und man, wie man so bahndeutsch sagt, unterm rollenden Rad baut, ist es wahnsinnig kompliziert. Man verlegt einen Bahnsteig, muss einen Behelfsbahnsteig, dann muss man aber auch eine Überführung machen, damit die Leute rüberkommen. Dann hat man dort zum Beispiel das Problem, dass ich bin auch ein Radfahrer, ich erlebe das regelmäßig, wenn ich dort unterwegs bin, ich habe keinen Lift. Ich steige an diesem Behelfsbahnhof aus, es gilt auch für Behinderte, es gilt mit Leuten mit Kinderwagen, die steigen dort aus und haben eine Treppe, die ist schier unüberwindlich. Das heißt, sie fahren dann durch bis nach Basel und fahren wieder zurück, weil an dem Bahnsteig, wo man dort ankommt, hat man einen Zugang Richtung Stadt ohne große Behinderung. Es ist wahnsinnig kompliziert, an einer so vielbefahrenen Strecke eine Baustelle zu machen, wenn man sie so grundsätzlich und gründlich umbauen muss, wie jetzt da passiert. Das, was in Weil passiert ist, sollte sich tunlichst nicht wiederholen.
Auch der Bahnprojektleiter sagt, Ohne Vollsperrung würde es deutlich länger dauern und auch mehr Geld kosten.
Zwischen Offenburg und Kenzing wollen wir erst die Neubaustrecke entlang der Autobahn und danach die Rheintalbahn im Rahmen einer Vollsperrung 6 Jahre umbauen. Über die Neubaustrecke können wir dann den Güterverkehr, den Fernverkehr und Teile des Nahverkehrs umleiten. Im Bereich zwischen Offenburg und Kenzing wird es zusätzlich einen leistungsfähigen Ersatzverkehr geben. Wir haben zu dieser Variante auch ausführlich eine Alternative mit Bauen unter eingleisigem Verkehr geprüft. Dieser dauert aber mit 3 bis 4 zusätzlichen Jahren deutlich länger, hat trotzdem mit mehrwöchigen Vollsperrungen erhebliche Verkehrseinschränkungen zur Folge und ist zudem deutlich teurer. Unser Fazit ist es deshalb, dass die Streckensperrung zwischen Offenburg und Kenzing mit Umleitung und Ersatzverkehr der richtige Weg ist.
Trotzdem bedeutet diese Riesenbaustelle eine große Belastung für die Gemeinden. Das betont Markus Ibert. Er ist Oberbürgermeister von Laa.
Der Ausbau der Rheintalbahn bedeutet in der Tat eine jahrelange Belastung. Der Bahnhof Laa ist ein essentiell wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier steigen täglich rund 5000 Reisende sowie Pendlerinnen und Pendler ein und aus. Nicht zuletzt wird er auch von zentraler Bedeutung sein für die künftige Erreichbarkeit des Ortenau-Klinikums, das an dem neuen Standort zwischen Bahnlinie und Autobahn gebaut werden soll. Das neue Klinikum wird seinen Betrieb voraussichtlich im Jahr 2032 aufnehmen. Eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs wird die Verkehrsinfrastruktur in Laa an ihre Grenzen stoßen lassen. Ein Verkehrskollaps droht.
Aber auch Laas Oberbürgermeister spricht sich gegen einen Umbau im laufenden Betrieb aus. Dann braucht es aber auch einen provisorischen Bahnsteig, sagt er.
Laut Aussagen der Bahn wäre ein Umbau im laufenden Teilbetrieb mit einer erheblich längeren Bauzeit verbunden. Damit wären die Einschränkungen noch deutlich größer. Selbst während eines Teilbetriebs würden immer mal wieder Vollsperrungen notwendig sein. Außerdem wäre mit deutlich mehr Baulärm und Baustellenverkehr nachts zu rechnen. Als Stadt können wir diese Aussagen zwar nicht nachprüfen, aber sie erscheinen durchaus plausibel. Wir sehen an anderen Projekten, dass man in der Regel gut daran tut, einen Umbau im laufenden Betrieb zu vermeiden. Die Stadt Laa erwartet, dass ein leistungsfähiger Schienenersatzverkehr gewährleistet wird. Wir werden uns dafür einsetzen, dass an der Neubaustrecke, an der Autobahn, die zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt sein wird, ein provisorischer Bahnsteig gebaut wird. Dort soll dann der umgeleitete Regionalexpress Karlsruhe-Offenburg-Freiburg-Basel halten können. Das würde auch die Einrichtung eines Shuttlebusverkehrs bzw. die Anpassung des Laa-Busnetzes erfordern. Außerdem wird sich die Stadt im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im weiteren Planungsverfahren einbringen. Zentrale Forderungen für die Ausbaustrecke werden die Realisierung einer Bahnhofsunterführung in Richtung Industriegebiet West und ein verbesserter Lärmschutz sein. Hinzu kommen Anforderungen an die allgemeine Infrastruktur, insbesondere an den Laaer Bahnhof, mit Blick auf die Anzahl und Beschaffenheit der Bahnsteige. Es gilt, durch einen hohen Ausbaustandard ein besseres Angebot zu schaffen, sowohl im Nahverkehr, Stichwort Anschluss an die Ortenau-S-Bahn, als auch im Fernverkehr, Stichwort ICE halt. Davon sollen die Stadt Laa sowie die umliegenden Gemeinden in der Region profitieren.
Zur Strecke zwischen Appenweier und Kenzingen sagt mein Kollege Franz außerdem:
Mein Problem an dieser Strecke ist aber ein ganz anderes. Die Bahn selber beklagt sich immer wieder, und zwar zu Recht, über das Thema Mischverkehr auf den Strecken. Das ist einfach, den TGV zu fahren in Frankreich. Ich fahre von Paris los nach Lyon und dann nach Marseille. 3 Bahnhöfe, Punkt aus Amen, und ich habe eine eigene Strecke. Wir haben Mischverkehr aus verschiedensten Gründen. Das Problem des Mischverkehrs ist die unterschiedliche Geschwindigkeit. Und jetzt baut die Bahn eine neue Strecke, und was macht sie? Sie erhöht die Ungewissheit, indem sie sagt, der ICE soll dort 250 fahren. Ein Nahverkehrszug hat ja immer die Funktion, erstens mal, er ist Abbringerzug und er ist dann Zubringerzug. Das heißt, die Leute, die jetzt in Freiburg ankommen, fahren mit dem anschließend mit der Regionalbahn hinter dem Intercity her und halten an jedem Bahnhof. Und irgendwann mal wird es dann umgekehrt. Sie sammeln Leute ein, um sie in Offenburg zum ICE zu bringen. Dann muss er rechtzeitig dort sein. Je größer der Geschwindigkeitsunterschied zwischen diesen beiden Zügen ist, die Regionalbahn in Freiburg fährt 5 Minuten nach dem ICE los und ist 5 Minuten, bevor der nächste ICE Offenburg erreicht, in Offenburg. Das ist der Idealzustand. Das heißt aber auch, in dieser Stunde kriege ich nur diese zwei Züge auf diese Strecke. Wenn der ICE schneller fährt, heißt es, er muss die Regionalbahn irgendwo überholen. Die Leute sitzen im Zug und sehen den ICE, den sie gern erreicht hätten, an sich vorbeirauschen und dafür stehen sie dann anschließend 20 Minuten in Offenburg am Bahnsteig und frieren und sitzen nicht im Zug. Und dieses Manko, nicht nur, dass die Bahn es nicht beseitigt, sie verschärft es noch, indem sie sagt, wir wollen 250 fahren, weil wir wollen unbedingt die Fahrzeit zwischen Karlsruhe und Basel um 30 Minuten verkürzen. Und das ist ein Fetisch, dem da hinterhergehechelt wird, der Geschwindigkeit, wo man einfach Reisezeit und Fahrzeit gleichsetzt. Das ist es aber nicht. Das ist deswegen zum Götzen geworden, weil es ja einen eigenen Bundestagsbeschluss gegeben hat für den Ausbau der Rheintalbahn. Und keiner rührt es mal an. Ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man gesehen hat, in ganz Deutschland sitzen irgendwelche Leute und warten drauf, dass sich da was ändert. Und dann sagen, das wollen wir auch. So, deswegen, nein, da ändern wir nichts mehr. Nein, da ändern wir nichts mehr. Und in diesem Bundestagsbeschluss stehen halt diese 250 drin.
Also wenn man jetzt mal auf die Bahnkunden blickt, würdest du sagen, es bringt eigentlich gar nichts, dass der ICE schneller fährt. Die Bahn muss insgesamt zuverlässiger werden und ja auch pünktlicher. Ist es denn überhaupt möglich, mit dem Ausbau der Rheintalbahn diese Ziele zu erreichen, dass die Bahn zuverlässiger und pünktlicher wird?
Absolut, absolut. Ich finde, das ist richtig und es ist der richtige Schritt. Vier Gleise ist der richtige Schritt. Den Güterverkehr zu trennen und an die Autobahn zu legen, ist richtig. Ich weiß, dass die Gemeinden an der Autobahn das anders sehen, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Nur die Konsequenz, dass man sagt, wir entflechten den Güterverkehr vom Personenverkehr, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wir stabilisieren den Personenverkehr, indem wir ihn gleicher Geschwindigkeit unterwerfen. Jeder, der auf der Autobahn unterwegs ist, weiß, dieser sogenannte Phantomstau, er entsteht, wenn Autos mit zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Da muss man scharf abbremsen und dann geht es hinten raus. Unsicherheit ist größer, wenn zu unterschiedliche Geschwindigkeiten sind. Das Bahnsystem ganz genau so. Man kann ein Bahnsystem mit viel mehr Zügen fahren, wenn die einigermaßen die gleiche Geschwindigkeit fahren. Das will ich gar nicht. Das ist ja vernünftig, dass es einen schnelleren Zug gibt. Aber man muss sich immer überlegen, welchen Aufwand betreibe ich für 30 Minuten Fahrzeitverkürzung, ist es auch 30 Minuten Reisezeitverkürzung.
Der Vergleich, der sich ja immer irgendwie auch aufdrängt, ist der mit Stuttgart 21. Und das ist ja auch ein Projekt, das sich schon lange hinzieht. Und so in meiner Wahrnehmung, was man von Stuttgart 21 eigentlich hauptsächlich hört, ist, es wird teurer. Und es wird wieder teurer. Und es wird schon wieder teurer. Und trotzdem ist irgendwie das Geld dafür da. Und man hat so den Eindruck, die wollen das irgendwie alle. Das ist ein Prestigeprojekt. Wie siehst du das?
Für die Rheintalbahn ist Stuttgart 21 Fluch und Segen zugleich. Man hat sehr früh eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht. Die ging aus mit einem Faktor 5,4. Das heißt, jeder Euro, der in diese Bahnstrecke investiert wird, in den Ausbau, hat einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 5,40 Euro. Es gab eigentlich nirgendwo einen ähnlichen Kosten-Nutzen-Faktor wie bei der Rheintalstrecke. Mit Hängen und Würgen und allerlei Tricks hat es Stuttgart 21 auf den Faktor 1 geschafft. Fluch deswegen, weil tatsächlich man Stuttgart 21 immer priorisiert hat. Und es war einfach klar, dort kommt es auf ein paar Euro nicht an. Und hier hat man kein Geld für irgendwas. Und dann hat es diese Proteste gegeben gegen Stuttgart 21. Und das hat sowohl der Bahn als auch der Landesregierung als auch der Bundesregierung die Füße einfrieren lassen. Und dann sind sie hier aufgeschlagen und haben gesagt, ja, wir machen und wir machen und wir machen. Und man war sehr, sehr, sehr großzügig. Man hat dann gesagt, über Lärmschutz, über gesetzliche Vorschriften hinweg, was man in weiten Teilen der Bundesrepublik nicht so toll fand, denn die Güterzüge fahren ja nicht nur, wenn sie von Holland nach von Rotterdam nach Genua kommen, fahren sie nicht nur durch
Südbaden.
Durch Südbaden, sondern wir fahren vor allen Dingen, die sind viel schlimmer dran, durchs Mittelrheintal. Und dort sagt man, warum geben die eigentlich so einen Haufen Geld für Lärmschutz an? Wir sind eigentlich viel schlimmer dran. Nur weil Baden-Württemberg es sich leisten kann und Nordrhein-Westfalen nicht? Schwierig. Also man ist tatsächlich den Bürgern hier sehr, sehr weit entgegengekommen. Und dieses Entgegenkommen, dass man beispielsweise eine Tieflage plant, durch Maisfelder, ich sage jetzt etwas despektierlich, durch Maisfelder im Markgräflerland, eine Tieflage aus Lärmschutzgründen plant.
Also die Schienen tiefer eingräbt.
Genau, tiefer eingräbt, damit sie nicht so laut sind. Das macht man nirgendwo sonst in Deutschland. Das hat man hier erreicht, weil Stuttgart 21 das Land so in Aufruhr versetzt hat und eine Veränderung in der politischen Landschaft mit der Ablösung der CDU gebracht hat.
Reden wir über das Thema Geld. Was soll denn dieser Ausbau insgesamt kosten?
Da würde ich mich jetzt auf gar keinen Fall festlegen. Spätestens nach der Erfahrung mit Stuttgart 21 würde ich sowas heute nicht mehr wagen. Aber man kann mal so grob sagen, als man angefangen hat, sollte das Ganze 2,3 Milliarden Mark kosten. 2003 ging man von 4,5 Milliarden Euro aus. Unterdessen geht man von 15 Milliarden Euro aus, die das kosten wird.
Und wer bezahlt?
Ja, Neubauten, das bezahlt der Bund. Das ist eines der großen Probleme, die wir haben, warum wir an der Bahn an vielen Stellen so marode Infrastruktur haben, dass die Bahn lieber neu baut, weil das zahlt der Bund. Und den Unterhalt müssen sie selber bezahlen und dann lassen sie es lieber ein bisschen liegen.
Franz kann all dem aber auch etwas Gutes abgewinnen. Jedenfalls sieht er auch eine Chance.
Eigentlich müsste man die Chance, die da drin steckt, dass es so lang dauert, auch nutzen und sagen, stopp, haben wir eigentlich richtig geplant? Sind wir heute nicht eine Etappe weiter? Wir haben ganz neue Signaltechnologie, wir haben Digitalisierung, wir haben ganz neue Züge, wir haben neue Bremssysteme und. Die Bremssysteme sind das Entscheidende beim Zug, weil die machen den Zug leise oder laut. Diese sogenannte Carsohle, die jetzt eingebaut wird in den neuen Zügen, die machen die Züge viel leiser, weil die Lauffläche nicht mehr beschädigt wird beim Bremsen. Eigentlich könnte die Bahn heute an vielen Stellen auf die Lärmschutzwände, die man ihnen abgerungen hat,
auch durch Anwohnerproteste?
Durch Anwohnerproteste, die man zu Recht eingefordert hat, heute könnte man eigentlich auf viele von denen verzichten, die, wie man in Eimeldingen beispielsweise sieht, ganze Dörfer, kleine Städte zerschneiden. Und ich habe da auch Verständnis für die Menschen in Kenzingen, beispielsweise Ringsheim, die sagen, wir wollen unser Dorf nicht mitten durchschneiden lassen mit 6 Meter hohen Lärmschutzwänden. Das geht einfach auch nicht. Wir müssen tatsächlich in unser Planungsrecht, muss flexibler werden, dass wir in solchen Situationen sagen, wenn sich da was tut, dann müssen wir auch das Modernste machen, das Beste machen, was da ist. Und dann muss man vielleicht ein untergeordnetes Planungsverfahren oder Planänderungsverfahren ermöglichen oder sonst irgendwas. Ich fürchte, an dieser Strecke wird es nicht mehr funktionieren, weil dafür ist das Misstrauen, das Gegenteilige, zu groß. Aber wenn wir eine Lehre draus ziehen würden aus dem, dann müsste man sich mal angucken, was ist eigentlich alles schiefgelaufen. Und eines, was schiefgelaufen ist, das ist, dass es kein lernendes System ist. Und letzten Endes ist es auch eine Frage der politischen Haltung und der politischen Wertigkeit, die man einem solchen Projekt oder überhaupt dem Thema Bahn widmet. Man wollte immer von Anfang an eigentlich bei der Bahn immer, es reicht, wenn der Zug rollt, so ungefähr. Wir waren mal ein Bahnland. Muss man nochmal ins 19. Jahrhundert gucken. Und wir haben das aus der Hand gegeben.
Ja, auch politisch gewollt. Man wollte politisch ein Autoland werden. Wenn man jetzt auf die heutige Situation guckt, Stichwort Klimawandel, Klimakatastrophe, es muss mehr Verkehr auf die Schiene, es muss Verkehr weg von den Autobahnen. Die Bahn ist überall marode, muss saniert werden. Hast du den Eindruck, da passiert jetzt schon auch so ein Paradigmenwechsel weg von der Straße hin zur Schiene?
Ich bin deswegen misstrauisch, weil ich schon zu oft in meinen Hoffnungen und Erwartungen da letzten Endes ein bisschen enttäuscht wurde. Ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass dieser viergleisige Ausbau kommt. Und ich habe einfach gesehen, wenn es drauf ankommt, wird immer noch ein bisschen da ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger. Und wenn wir über das Thema Klimawandel und Verkehr reden, haben wir ein großes Problem und das ist, wir sind alle viel zu viel unterwegs. Wenn man die Verkehrswege ausbaut, egal welche das sind, dann werden sie genutzt. Leute sind mehr unterwegs.
Schauen wir abschließend mal nach vorne. Nach aktuellem Planungsstand soll das Ganze 2041 fertig sein und in Betrieb geben. Hältst du das für realistisch?
Also Zeithorizonte würde ich mich heute wirklich ungern festlegen. Stuttgart 21 sollte, wie der Name sagt, 21 in Betrieb gehen. Jetzt ist 26 die Rede. Andere sagen, es wird eh noch bis 27 dauern. Wir werden auch hier noch komplizierte Zeiten erleben, wo ich jetzt auch sagen muss, mein Gott, wir haben 1964 mit den ersten Skizzen angefangen. Ob das jetzt 2041 oder 43 in Betrieb geht, ist dann letzten Endes nicht mehr so entscheidend. Ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt vorangeht. Es gibt ja jetzt tatsächlich in mehreren Abschnitten, gerade im Raum Freiburg, wird ja 2025 angefangen zu bauen an mehreren Abschnitten. In Mülheim wird jetzt schon gebaut, Mülheim-Augen. Wie gesagt, Basel wird gebaut, Weil am Rhein wird gebaut. Dazwischen ist ein Abschnitt fertig mit dem Katzenbergtunnel. Wir werden dann noch Auseinandersetzungen kriegen über die Linienführung im Detail, was den Abschnitt zwischen Offenburg und Kenzingen angeht. Weil dort wird es tatsächlich dazu führen, dass die Orte massiv durchschnitten werden, eben eine Folge dieses Tempo 250. Und da werden die Menschen irgendwann mal noch sagen, muss das wirklich sein, nur weil wir da ein paar Sekunden Fahrzeit gewinnen. Da wird es möglicherweise mit der Planung noch Verzögerungen geben. Also von daher würde ich mich ungern jetzt schon auf 2041 festlegen.
Also wollen. Es bleibt spannend.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, ja.
Es bleibt spannend und wir bleiben dran, die BZ bleibt dran.
Also ich auf jeden Fall.
Franz, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst für das Gespräch. Sehr spannende Einblicke. Euch danke ich auch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei BZ am Ohr.
Ja, tschüss.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.